Im Herbst 2025 wurde eine Fledermaus positiv auf das europäische Fledermaus-Tollwut-Virus Typ 2 getestet. Der Fall unterstreicht eindrücklich die Relevanz einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen, Naturschutz, Veterinärbehörden und weiteren Akteuren, ganz im Sinne des One-Health-Ansatzes. Fledermäuse sind zudem mögliche Reservoirwirte für neu und wieder auftretende zoonotische Viren wie Corona, Philo oder Lyssaviren. Zwar ist das tatsächliche Risiko einer Erregerübertragung auf den Menschen in Deutschland in der Regel gering, trotzdem ist auch ein geringes Risiko bei einer tödlichen Erkrankung wie der Tollwut ernst zu nehmen. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Mein Name ist Sibylle Somogi, ich bin Referentin für Infektionsschutz und Hygiene in der Akademie. In der heutigen Episode habe ich gemeinsam mit Dr. Amelie Arnecke, sie ist Veterinärmedizinerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Veterinärpathologie der Universität Leipzig, ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingeladen, um über Tollwut bei Fledermäusen zu sprechen. Herzlich willkommen, Amelie.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und vielleicht starten wir direkt mit einer kurzen Einführung in den Fall, der heute als Ausgangspunkt für unser Gespräch dient. Und zwar wurde im vergangenen Sommer eine Fledermaus, welche im Rahmen unseres Kooperationsprojektes untersucht wurde, positiv auf das europäische Fledermaus-Lyssavirus Typ 2 getestet. Das Tier wurde auf dem Gelände einer Kindertagesstätte gefunden, wo auch der Tod festgestellt wurde. Und anschließend wurde die Fledermaus dann über die zuständige Behörde, die ein Kooperationspartner von uns ist, an das Institut für Veterinärpathologie der Universität Leipzig weitergeleitet. Bei uns erfolgten dann die Sektion sowie die histopathologische und immunhistologische Untersuchung und auch weitere Probennahmen für unter anderem die Diagnostik auf Tollwut, die von der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen am Standort Leipzig durchgeführt wurde. Das gehört bei uns standardmäßig zu den Untersuchungen von Fledermäusen. Und nach dem positiven Befund wurde dann zusätzliches Material an das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Löffler-Institut geschickt, wo sich der Nachweis dann ebenfalls bestätigt hat. Bevor wir jetzt aber nur über Risiken oder Krankheitserreger sprechen, möchte ich an dieser Stelle nochmal auch betonen, dass Fledermäuse eine bedeutende Funktion für unsere Ökosysteme haben. Sie gehören zu den ältesten und artenreichsten Säugetiergruppen weltweit und übernehmen zentrale ökologische Funktionen, wie zum Beispiel als Insektenregulatoren, Bestäuber oder auch Samenverbreiter. Außerdem reagieren Fledermäuse sehr sensibel auf Umweltveränderungen und gelten deshalb auch als wichtige Bioindikatoren. Durch Lebensraumverlust, Klimawandel und menschliche Eingriffe gehen allerdings viele Bestände zurück und einige Arten gelten inzwischen als gefährdet oder sogar stark gefährdet. Und deshalb stehen einige von ihnen auf der roten Liste der IUCN, also der International Union for Conservation of Nature. Und genau über dieses Spannungsfeld, also zwischen Artenschutz, Gesundheitsvorsorge und dem Umgang mit zoonotischen Risiken wie der Tollwut, wollen wir heute gemeinsam mit unseren Gästen sprechen.
Ja, vielen lieben Dank, Amelie, dass du neben der Aufregung und dem Wirbel natürlich um den Fund dieser toten Fledermaus auch die Bedeutung der Fledermäuse hier vorgestellt hast. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Sinne des One Health Kontextes. Und du wolltest gerne den ersten Gast vorstellen.
Genau, wir haben heute WissenschaftlerInnen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen eingeladen, um dieses doch sehr komplexe Thema gemeinsam zu diskutieren. Und als ersten Gesprächspartner möchte ich gern Professor Dr. Rainer Ulrich vorstellen.
Ja, hallo zusammen und danke, dass ich hier sein darf.
Professor Ulrich ist Veterinärmediziner und Pathologe und leitet das Institut für Veterinärpathologie der Universität Leipzig. Und neben der Diagnostik von Todes- und Erkrankungsursachen forscht er zu verschiedenen Infektionskrankheiten, wie unter anderem Tollwut oder auch Influenzaviren.
Zu unseren heutigen Gästen gehört auch Dr. Christoph Specht. Er ist Arzt für Präventionsmedizin und freier Medizinkorrespondent. Herzlich willkommen, Herr Specht.
Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Ihre Schwerpunktthemen liegen ja in der Präventionsmedizin, in der Tropenmedizin und im Public Health Bereich. Und Sie arbeiten aber auch unter anderem fürs ZDF oder auch den Spiegel Online und haben letztes Jahr sogar ein Buch veröffentlicht. Gesundheit gibt es nicht beim Arzt. Können Sie uns vielleicht kurz mit ein paar wenigen Stichpunkten sagen, worum es hier geht?
Gerne. Bei dem Buch ging es mir einfach darum, dass wir mit unserer Vorstellung, was Gesundheit eigentlich ist, völlig falsch unterwegs sind. Wir versprechen den Leuten, dass sie nur ein bisschen mehr Beitrag bezahlen müssten in eine gesetzliche Krankenkasse und dann bekämen sie dafür auch schon ein bisschen mehr Gesundheit. Die Schlüssel für eine richtige, gute Gesundheit, die liegen ganz woanders, die liegen im Wesentlichen bei uns, wenn wir mal von genetischen Besonderheiten absehen. Und darum ging es mir so ein bisschen, diese Vorstellung aufzubrechen, ganz praktisch auch mit verschiedenen Beispielen und natürlich auch mit meinen Erfahrungen der letzten 30 Jahre, die da in dieses Buch mit einzuarbeiten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also lohnt sich sicherlich, einen Blick in dieses Buch zu werfen. Ich möchte auch ganz herzlich begrüßen Frau Professor Tanja Stracker, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Frau Stracker, Sie sind Biologin und haben im Bereich Urban Ecology promoviert. Was ist denn so Ihr Schwerpunktthema?
Mein Schwerpunktthema ist tatsächlich, ich habe mit Fledermäusen begonnen und habe dann über Fledermäuse in der Stadt promoviert. Und wenn man in der Stadt arbeitet mit Fledermäusen, ist es natürlich sehr naheliegend, dass die Menschen auch sehr wichtig sind, weil das ist sozusagen dieser geteilte Lebensraum. Menschen, Wildtiere, unter anderem auch Fledermäuse, leben auf engem Raum zusammen. Und daher war es für mich eigentlich schon immer sehr spannend zu verstehen, zum einen Einfluss von uns Menschen auf Fledermäuse, aber auch genau, was machen Fledermäuse mit uns, wie nehmen wir sie wahr, welche Emotionen haben wir gegenüber Fledermäusen, das finden wir akzeptabel. Also sozusagen diese Mensch-Wildtier-Beziehung in beide Richtungen finde ich ganz spannend in meinen Forschungen.
Super, ich bin sehr gespannt auf Ihre Expertise und Ihre Perspektive, vor allen Dingen jetzt im kommenden Gespräch. Dankeschön.
Und als weiteren Gast darf ich heute Dr. Miriam Jenny begrüßen. Sie ist promovierte Psychologin und Entscheidungsforscherin mit Schwerpunkt an der Schnittstelle von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Seit Anfang des Jahres leitet sie die Geschäftsstelle der Jungen Akademie in Berlin. Und Miriam, du warst in den vergangenen Jahren besonders im Bereich der Risiko- und Wissenschaftskommunikation aktiv, gerade auch während der Corona-Zeit. Vielleicht magst du uns zum Einstieg einen kleinen Einblick in die verschiedenen Rollen geben.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. In den letzten 4 Jahren war ich an der Universität Erfurt tätig und davor am RKI und bei der Weltgesundheitsorganisation und war da, was Risiko- und Wissenschaftskommunikation angeht, in der Natur des RKIs und auch der Pandemie unterwegs im Bereich Impfkommunikation, wie kommuniziert man das Testen besser, Risiko- und Krisenkommunikation im Bereich der Pandemie. Das habe ich an der Universität Erfurt auch noch weitergemacht und dort das Institut für Planetare Gesundheit, Institute for Planetary Health Behavior, mitgegründet gehabt. Und da geht's um die Wissenschafts- und Gesundheitskommunikation an der Schnittstelle von Klima und Gesundheit.
Vielen Dank Ihnen allen für die spannenden Einblicke und die unterschiedlichen Hintergründe. Ich bin sehr gespannt auf die verschiedenen Perspektiven und damit wollen wir jetzt direkt tiefer ins Gespräch einsteigen und zunächst einen Blick in die wissenschaftlichen Grundlagen werfen. Herr Professor Ulrich, beginnen wir vielleicht einmal ganz grundsätzlich. Was genau bewirkt Tollwut eigentlich bei Tier und Mensch und worin unterscheidet sich die Tollwut bei Fledermäusen von der klassischen Fuchstollwut?
Ja, um die Frage zu beantworten, müssen wir ein paar Dinge voneinander unterscheiden. Tollwut ist eine Erkrankung oder ist der Name einer Erkrankung, die den Menschen schon seit Urzeiten bekannt ist. Soweit ich weiß, sind die ältesten Beschreibungen der Tollwut stammen aus Papyri der Sumerer und sind 4000 Jahre alt. Auch aus dem antiken Griechenland ist es beschrieben, dass Hundebisse zu einer tödlichen Erkrankung führen können, die mit Aggressivität und Hydrophobie einhergeht. Das ist erstmal ein umrissenes, altbekanntes Krankheitsbild. Auf der Ebene der Pathologie stellt sich dieses als eine im Regelfall subakute, multifokale, lymphohistiozytäre Polio Enzephalitis da, die man mit dem Mikroskop wahrnehmen kann, sodass man sagen kann, es kommt durch die Infektion zu einer Schädigung des Nervensystems und einem Funktionsausfall. Das ist dann letztendlich tödlich. Wenn wir jetzt schauen, was ist das Besondere bei der Tollwut, zum Beispiel bei Hunden und bei Fledermäusen, dann muss man dann genau in die Erreger hineinschauen. Letztendlich sind Tollwutviren die Viren, die zur sogenannten Familie Raptoviridae gehören. Da ist das Virus der klassischen Tollwut, das sogenannte Rabiesvirus. Das löst die Tollwut aus, die weltweit auch noch sehr stark verbreitet ist und um die 70.000 Todesfälle im Jahr noch kostet, vor allen Dingen in Afrika und Asien, wo sie durch Hunde übertragen wird. Davon zu unterscheiden sind die Tollwutviren, die bei Fledermäusen vorkommen. Bei uns heißen die am weitesten verbreiteten Lyssaviren, die letztendlich ein Tollwut-ähnliches Erkrankungsbild auslösen können, die bei Fledertieren als Reservoirwirt vorkommen, European Bat Lyssavirus 1, European Bat Lyssavirus 2 und dann gibt es noch seltener das sogenannte Boculo Bat Lyssavirus. Und neu und vor allen Dingen im südosteuropäischen Raum gibt es auch Beschreibungen über ein sogenanntes West Caucasian Bat Lyssavirus.
Du hattest ja gerade den Begriff Polyoenzephalitis erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was genau dahinter steckt. Und daran anschließend würde mich interessieren, welche Symptome gibt es denn bei der Tollwut? Gerade auch bei Fledermäusen, gibt es dort typische Verhaltensänderungen oder bestimmte Auffälligkeiten, an denen man vielleicht auch merkt, dass ein Tier infiziert sein könnte?
Das ist letztendlich medizinische Fachsprache. Das ist das morphologische Korrelat, was man mit dem Mikroskop wahrnehmen kann. Und das ist eine Entzündungsreaktion im Nervensystem. Die kommt dadurch zustande, dass ein Tollwutvirus nach der Infektion an der Bissstelle die Nervenfasern aufsteigt, also aufwandert, bis es dann im Rückenmark oder im Gehirn ankommt. Dabei ist es weitgehend geschützt erstmal vor der Immunantwort und versteckt sich so ein bisschen, löst dann aber auch eine Entzündungsreaktion auf. Wichtig ist, es kommt zum Funktionsausfall. Und wenn Nervenzellen nicht mehr funktionieren, dann funktioniert die neuronale Signalverarbeitung und Weiterleitung nicht mehr. Und es kommt dann zu verschiedensten Ausfällen, die davon abhängen, welche Nervenzellen infiziert sind. Und hier kommt, bei der Tollwut ist es im Regelfall eine Infektion, die aufsteigt vom Hirnstamm Richtung Großhirn. Und sehr häufig sind Nervenzentren betroffen, die den Schluckakt steuern. Und dann kommt es zu einer Schlundkopflähmung. Das ist etwas, was auch schon lange beschrieben wird, aber auch zu komplexeren Änderungen im Verhalten können entstehen bei einer, wenn das Virus dann im Großhirn ankommt. Da können komplexe Verhaltensänderungen entstehen, wie zum Beispiel, es wird Aggressivität teilweise beschrieben. Es kommt dann aber auch in der Endphase im Regelfall auch zu Lähmungen, Paralysen, Paresen und dann letztendlich zu einem kompletten Funktionsausfall mit dem Exitus letalis.
Da würde ich ganz gerne auf die Humanseite mal rüberspringen. Vielen Dank, Herr Ulrich. Und Herrn Specht mal ins Spiel bringen. Herr Specht, wir haben uns ja jetzt heute getroffen, um auch ganz explizit über diesen Todfund einer Fledermaus in der Kita zu sprechen. Wie groß schätzen Sie denn das reale Risiko einer Ansteckung für den Menschen in so einem Fall ein?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie nah der Kontakt war. Also gehen wir jetzt mal von aus, dass ein Tier, in dem Fall die Fledermaus, tatsächlich infiziert ist. Dann macht das an sich ja noch keine Infektion beim Menschen. Dazu muss irgendwie ein näherer Kontakt da gewesen sein. Belecken zum Beispiel ist ein Faktor. Belecken der gesunden Haut macht normalerweise keine Infektion. Ein Biss, der muss gar nicht tief sein. Das ist oft gar keine tiefen Verletzungen. Der natürlich schon und auch das Belecken der nicht intakten Haut kann schon zu einer Übertragung führen. Also da die Letalität ja auch so hoch ist bei der Tollwut, man kann eigentlich sagen 100%, Ausnahmen, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ist das Risiko einfach zu hoch, dass man da nicht sagen würde, naja, wird schon nichts passiert sein. Mhm. Also es braucht natürlich den direkten Kontakt, es braucht den Kontakt oder den Übertritt von Virusmaterial in den Körper über eine Wunde. Der Speichel ist ganz entscheidend dabei. Und da ja gerade die Tiere verhaltensauffällig sind und wenn sie da eine Fledermaus haben oder auch ein anderes Säugetier, jetzt bei Hunden zum Beispiel. Hunde sind klassischerweise weltweit gesehen die Hauptüberträger, auch von den Zahlen. Auch das hat der Professor Ulrich schon gesagt, 70.000, man weiß nicht genau, Fälle in der Welt. Und die enden alle tödlich. Also diese Kontakte führen eben in der Regel zu Bissen oder Belecken eben auch von geschädigter Haut. Und dann ist die Übertragung durchaus nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.
Mhm. An dieser Stelle würde ich gerne noch einmal kurz auf die Fledermäuse zurückkommen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, welche Auswirkungen das Virus hat und welche Symptome auftreten können. Dabei fiel immer wieder der Biss als zentraler Übertragungsweg auf. Herr Professor Ulrich, wie verbreitet sich das Virus denn eigentlich innerhalb von Fledermauspopulationen? Läuft die Übertragung tatsächlich hauptsächlich auch über Bisse oder gibt es auch andere Wege, wie sich das Virus unter den Tieren ausbreiten kann?
Man weiß recht wenig dazu. Man kann aber nicht so gut das im Modell modellieren, weil viele Fledertiere stehen unter strengem Naturschutz. Wir wissen, dass diese Tollwutviren, diese Gruppe der Lyssaviren, die jetzt Tollwut auslösen, alle durch Bisse verbreitet werden können. Und die Ausscheidung über Speichel ist ganz entscheidend. Also das infizierte Tier scheidet auch schon, bevor es selber schwer krank wird, kann es schon Virus im Speichel ausscheiden. Es muss nicht jedes Tier dieses Virus ausscheiden, das ist also nicht 100%, aber viele tollwutinfizierte Tiere werden Virus ausscheiden. Und zwar mit dem Speichel. Und bei einem Biss kann es zur Übertragung kommen. Und bei Fledertieren spielt unter Umständen auch eine ganz große Rolle, dass Belecken und Fellpflege, auch eine Weitergabe durch diesen Speichelkontakt unter Umständen stattfinden kann.
Mhm. Kann man sagen, die Viruslast eines Tieres, einer Fledermaus in dem Fall, die an Tollwut verstorben ist, ist in jedem Fall hoch genug, dass es zu einer Infektion kommen kann?
Vermutlich. Es ist einfach so, man hat ja bei verschiedenen Viren unterschiedliche Lasten, also die Anzahl der Viruspartikel, die notwendig sind, um eine Infektion zu machen. Wenn wir die üblichen Infektionskrankheiten nehmen, also Rhinoviren, da brauchen sie schon eine ganze Menge, damit da was passiert. Allerdings gibt es da ja auch sehr viele Viren, also die sind ja dann auch in großer Zahl da. Wenn Sie das Norovirus zum Beispiel nehmen, was diese Brechdurchfälle macht, da brauchen Sie, man weiß das nicht so ganz genau, aber vielleicht 6 bis 10 Viruspartikel. Das ist extremst wenig, die aber dann schon eine Infektion auslösen. Und ich sagte es schon, Tollwut ist eben eine Erkrankung, die, da kann man nicht das Risiko eingehen. Also da spielt man nicht nach dem Motto, ja, vielleicht war es doch wenig genug und es passiert da nichts.
Okay. In dem Fall ja, ist es ein totes Tier gewesen. Gut, man kennt den genauen Ablauf ja nicht. War das Tier tatsächlich schon tot? Oder vielleicht hat es doch noch gelebt, als die Kinder das gefunden haben. Da kannst du sicherlich auch noch was dazu sagen, Amelie. Aber was ist dann das infizierende Agens in dem Fall?
Der Speichel ist sicher absolut zentral. Und ich glaube hier, wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt hinaus. Man würde jetzt aus humanmedizinischer Sicht jedenfalls einfach kein Risiko eingehen wollen. Wenn man noch nicht mal genau weiß, ob das Tier noch lebte oder nicht, wenn man nicht weiß, wann es denn verstorben ist, dann wäre ja, wir hatten es vorhin schon gesagt, Fellpflege zum Beispiel denkbar. Denken Sie an Katzen, die ja auch viel mit ihrem Speichel, was das Fell angeht, in der Pflege aktiv sind. Da kann immer mal Speichel natürlich auch außerhalb des Körpers sein. Dieses Risiko würde man einfach nicht eingehen wollen. Entscheidender ist, glaube ich, wie intensiv der Kontakt zu den Menschen, vielleicht Kindern in dem Fall war und wie war die Hautbeschaffenheit. Gab es da vielleicht irgendwelche nicht intakte Haut? Und dann würde man die Indikation zu einer Impfung sicher sehr, sehr großzügig stellen. Mhm. Zumal, vielleicht kommen wir noch dazu zur Impfung an sich, was man da macht, die Impfung ganz anders als das, was in der Bevölkerung heute noch so rumgeistert von vor 30, 40 Jahren, sehr gut vertragen wird. Also die Horrorgeschichten, die man früher hörte mit den Spritzen in den Bauch und was alles da so erzählt würde, das ist alles Geschichte. Die Tollwutimpfung wird gut vertragen.
Super, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Amelie, kannst du da nochmal kurz was dazu sagen, wie die Situation genau abgelaufen ist?
Ja, gerne. Genau, in diesem Fall konnte nicht eindeutig ausgeschlossen werden, ob es direkten Kontakt mit der Fledermaus gegeben hat. Und man muss bedenken, es handelt sich um eine Kita, also um Kleinkinder. Da ist es natürlich besonders schwierig, im Nachhinein genau zu rekonstruieren, Und genau diese Unsicherheiten spielen bei der Risikoeinschätzung eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt, dass die Empfehlung der STIKO, das steht für Ständige Impfkommission, hier sehr klar ist und bereits bei einem vermuteten Kontakt mit einer Fledermaus wird eine PEP, also postexpositionelle Tollwut-Immunprophylaxe, empfohlen. Und das ist ganz unabhängig davon, ob die Fledermaus krank wirkte oder äußerlich gesund erschien.
Also wenn man sich jetzt vorstellt, die Situation, diese Kinder, zuallererst sind ja die Erzieherinnen wahrscheinlich drumherum gewesen und haben das mitbekommen. Frau Stracker, da würde mich jetzt mal interessieren, wie sollten sich denn Erzieherinnen zum Beispiel in diesem Fall jetzt verhalten, wenn man so eine Fledermaus findet? Oder auch, ist ja auch schon vorgekommen, dass sich mal eine Fledermaus doch in Wohnräume verirrt. Wie würden Sie eigentlich empfehlen, vorzugehen?
Genau, wie sollte man sich verhalten, wenn man eine Fledermaus findet? Also eigentlich die einzig wichtige Regel, die es gibt, ist, bitte niemals mit bloßen Händen anfassen. Wir haben jetzt ja gerade auch schon ein bisschen über das Risiko gehört, Übertragung, Zoonosen. Das heißt, bei Fledermäusen raten wir eigentlich auch immer, egal wo ich eine Fledermaus finde, man sollte sie nie mit bloßen Händen anfassen. Und zum einen schützt das nicht nur uns selbst, sondern natürlich auch das Tier vor möglichen Infektionsrisiken. Und genau, natürlich ist es so, wenn wir jetzt draußen eine Fledermaus am Boden finden oder geschwächt finden, dann ist das eigentlich kein normales Verhalten von einer Fledermaus. Und meistens können wir davon ausgehen, das Tier ist geschwächt oder verletzt. Aber auch hier würde gelten, dass man das Tier nur mit Handschuhen anfassen sollte oder mit einem Tuch. Man kann es beispielsweise, es wird immer empfohlen, man kann es in einen Karton setzen, der gut belüftet ist, und sich in eine geeignete Auffangstation wenden. Aber wie gesagt, nie der direkte Kontakt über die bloße Hand dann auch. Und genau, und es gibt zum Beispiel auch das NABU-Fledermaustelefon. In vielen Bundesländern gibt es noch zusätzliche Notfalltelefone, die man anrufen kann bei einem Fledermausfund, wie zum Beispiel bei EV Berlin oder die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg. Und hier in Bayern haben wir auch die Koordinationsstelle für Fledermausschutz. Und es gibt ja natürlich auch immer noch andere Szenarien, wo wir Fledermäuse mit Fledermäusen in Interaktion treten können. Ein ganz bekanntes, das vielleicht auch einigen bekanntes Szenario ist, dass im Spätsommer kann es vorkommen, dass manche Fledermäuse sich ins Wohnzimmer verirren. Mhm. Und es sind dann meist Jungtiere, die zum Beispiel ihre Umgebung noch nicht so gut kennen und das gekippte Fenster als ein Quartiereingang verwechseln. Und genau, sozusagen erstmal irritiert sind, ein bisschen einfach sich zurechtfinden, im Raum herumflattern, und in so einem Fall hilft es einfach auch erstmal am Ruhig zu bleiben, das Fenster zu öffnen, Licht zu dämmen, Raum verlassen, Türe schließen, und in den meisten Fällen findet eigentlich die Fledermaus dann wieder von allein hinaus. Sollte das nicht funktionieren, kann man das Tier vorsichtig auch wieder mit Handschuhen und Karton aufnehmen und draußen beispielsweise richtig an einer erhöhten Stelle absetzen, dass es vor Fressfeinden wie Katzen geschützt ist. Und manchmal gibt es ja auch die Situation, dass wir Fledermäuse in Dachböden haben. Dort haben Menschen eigentlich meist gar keinen oder nur wenig direkten Kontakt mit Fledermäusen. Und häufig nimmt man dort ihre Geräusche wahr oder findet vielleicht auch den Guano, also den Kot von den Fledermäusen. Und da gibt es beispielsweise auch praktische Lösungen wie Kotbrettchen, die man anbringen kann, um genau die Hinterlassenschaften aufzufangen. Und wichtig ist vielleicht auch zu betonen, Fledermäuse an sich sind keine aggressiven Wildtiere. Sie verhalten sich eigentlich eher wie die meisten Wildtiere, sind vor allem daran interessiert, in Ruhe gelassen zu werden. Sie können natürlich beißen, das machen sie aber jetzt nicht grundlos. Das Fledermäuse dann eher beißen, wenn es dazu kommt, dass zum Beispiel in einer Stress- oder Angstsituation sind.
Mhm. Sie haben jetzt die Katze ins Spiel gebracht, also Haustiere prinzipiell. Das kommt ja doch mal vor, dass so eine Fledermaus doch Opfer von einer Katze wird und die Katze bringt die Fledermaus mit in die Wohnung. Wie kann man da richtig reagieren?
Gute Frage. Ich glaube, da könnte Rainer Ulrich wahrscheinlich mehr dazu sagen, was man auch mit der Katze dann macht. Aber theoretisch ist natürlich immer die Frage, was mache ich, wenn die Katze ein Wildtier, ein Vogel oder eine Fledermaus nach Hause bringt? Ich würde auch wieder raten, vorsichtig, wenn möglich, vorsichtig die Fledermaus mit Handschuhen der Katze entnehmen, auch wieder in einen Karton setzen und dann einfach zum Milcherarzt direkt bringen.
Und die Katze?
Die Katze, da können vielleicht meine veterinärmedizinischen Kollegen etwas dazu sagen.
Ich würde gerne an dieser Stelle kurz die Gelegenheit nutzen, um auf den Umgang mit verletzten Wildtieren hinzuweisen. Denn genau in solchen Situationen, wie die Katze bringt eine Fledermaus mit nach Hause und verletzt sie dann natürlich auch oftmals dabei, ist oft unklar, was denn der richtige erste Schritt ist und an wen man sich denn wenden kann. Eine sehr hilfreiche Unterstützung kann hier die neue Wildtier-SOS-App sein. Darüber lässt sich schnell herausfinden, welche Anlaufstellen es in der Nähe gibt und wer der richtige Ansprechpartner ist, wenn man ein verletztes Tier findet oder vielleicht nur ein auffälliges Wildtier findet und Rückfragen diesbezüglich hat. Gerade für Menschen, die viel draußen unterwegs sind, ist das eine sehr praktische Orientierungshilfe. Und genau, die Frage bezüglich der Katze würde ich sehr gerne an Professor Ulrich weiterleiten. Welche Maßnahmen sind denn da sinnvoll, wenn meine Katze möglicherweise Kontakt zu einer Fledermaus hatte, beziehungsweise die womöglich sogar mit nach Hause gebracht hat?
Ja, wenn wir das an einem Beispiel durchgucken wollen, wann kommt eigentlich Tollwut vor, dann ist der tatsächlich der letzte Bericht, ist jetzt aus Februar diesen Jahres, der jetzt in den Tierseuchen Nachrichten drin ist. Das war ein Importhund mit scheinbar gefälschten Papieren aus der Russischen Föderation, der in Rheinland-Pfalz dann entsprechend diagnostiziert wurde. Und dann haben wir Fälle, da kann man sich also dann auch anstecken. Auch wenn wir als tollwutfrei gelten, können wir von unseren Haustieren, zum Beispiel Importhunden, ein Risiko uns ins Haus holen. Andere bekannte Fälle sind zum Beispiel ein Fall aus Holland, der in der Fachliteratur zu finden ist, aus 2024, wo eine Katze an Tollwut erkrankt ist. Und das konnte man dann durch eine molekulare Untersuchung feststellen, dass das ein European Bed Lyssa Virus Typ 1 ist. Diese Katze war ein Freigänger und hat dann Kontakt mit Fledertieren gehabt. Also kann man daraus für sich selber schlussfolgern, wenn ich meine Katze rauslasse, sollte meine Katze Tollwut geimpft sein, sonst hole ich mir ein Problem ins Haus, was ich gar nicht so auf den ersten Blick sehe, gar nicht wahrnehme. Die Katze, die läuft rum. Katzen fangen Fledermäuse. Das sehen wir auch in unserer Studie. Traumata ist eine der Haupt- und Todesursachen für Fledertiere. Da werden verschiedene Sachen diskutiert, aber Katzen sind da definitiv für Fledermäuse ein Risiko, wenn man es mal von der Fledermausseite sieht. Andersherum, wenn eine Fledermaus geschwächt ist, weil sie an einer Tollwutinfektion selber leidet, also an einem European Bed Lyssa Virus, dann wird sie schwach werden, sie wird irgendwo hängen und ist dann auch eine leichte Beute. Ja, also dessen sollte man sich bewusst sein. Und in meinen Augen sollten eigentlich Freigängertiere unbedingt geimpft sein, auch wenn wir als tollwutfrei gelten in Deutschland. Ne? Damit ist nur die klassische Rabies-Form in Hunden und in Füchsen gemeint. Damit ist nicht die Fledermaustollwut gemeint.
Ja, vielen Dank für diese doch sehr klare Botschaft. Und genau da würde ich den Ball gerne an Dr. Miriam Jenny weitergeben, denn du bist ja hier unsere Expertin für Wissenschafts- und Risikokommunikation. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt Wissenschafts- und Risikokommunikation bei zoonotischen Erkrankungen wie der Tollwut? Und wie kann man solche Botschaften so vermitteln, dass sie in der Praxis auch wirklich ankommen und im Idealfall natürlich auch handlungsleitend sind?
Die Risikokommunikation ist besonders dann wichtig, wenn Erkrankungen medial diskutiert werden, wenn sie die Lebensrealität der Menschen betreffen und natürlich besonders dann, wenn eben Einzelpersonen was tun müssen, um sich und andere zu schützen oder ihre Tiere zu schützen. Und da hätten wir es jetzt ja schon bei Hunde- und Katzenbesitzern oder anderen Haustieren, die auch nach draußen gehen. Da haben wir jetzt schon gehört, die sollten alle Tollwut geimpft sein, um die Katzen am Ende dann natürlich auch sich selber zu schützen vor dieser Krankheit. Das heißt, das ist ein bisschen die Frage, wen betrifft es jetzt gerade? Die Risikokommunikation fruchtet ja immer dann, wenn ein Risiko wirklich Personen betrifft. Und das wären jetzt in diesem Fall Katzenhalter oder dann natürlich alle Menschen, die irgendwie involviert waren im Falle der Kita. Und häufig hat ja die Kommunikation dann das Ziel, aus Perspektive der öffentlichen Gesundheit, jetzt hat die Risikokommunikation häufig das Ziel, dass sich Menschen dem Risiko eben bewusst werden, was zum Beispiel Tollwut bedeuten kann, wie sie vorkommen kann und so weiter. Und dass aber auch gleichzeitig keine unnötigen Ängste geschürt werden oder auch, je nachdem, bestehende Ängste gemindert werden. Und wie gesagt, dieser Punkt, dass die Menschen eben wissen müssen, was sie tun sollen, ist immer ganz, ganz wichtig. Und ich würde auch häufig in der Kommunikation in der Tat dort anfangen, bevor man jetzt lange Risiken erklärt, weil das einfach die Info ist, die auf jeden Fall ankommen muss. Und wir unterscheiden bei der Risikowahrnehmung oder Risikoeinschätzung von Menschen zwei Ebenen. Einmal das kognitive Risiko, also eher so ein denkwürdigeres Risiko, also wie wahrscheinlich nehme ich etwas wahr? Und dann auch den Schwierigkeit, also was kann passieren, wenn ein Risiko eintritt? Also sprich, was bedeutet es, Tollwut zu haben? Oder was kann ein Kontakt mit einem infizierten Tier verursachen? Genau, und die Wahrscheinlichkeit, die wird häufig heute im Gespräch auch schon verbal kommuniziert. Also ein Risiko ist irgendwie mittel oder etwas ist wahrscheinlich oder möglich. Und das, da fängt es schon an. Diese, die nennen wir in der Literatur Verbal Qualifiers, also diese verbalen Wahrscheinlichkeitsbeschreibungen. Darunter verstehen Laien oder jetzt in diesem Fall Patienten oder Menschen in der Öffentlichkeit ganz andere sozusagen Wahrscheinlichkeiten, also in Zahlen ausgedrückt, als wenn jetzt eine Ärztin sagt, ein Risiko ist häufig. Also wenn eine Ärztin sagt, ein Risiko ist häufig, dann meint die vielleicht 10%. Wenn ein Patient hört häufig, dann denkt er vielleicht irgendwie sowas wie 70%. Deswegen ist da eine Empfehlung, das idealerweise zusammen zu kommunizieren, also verbal und numerisch zusammen, wenn es wichtig ist, dass die Person da ein bisschen realistischeres Bild kriegt. Risikokommunikation kann auch heißen, zu sagen, was wissen wir schon und was noch nicht und was tun wir auch gerade, um das herauszufinden. Also jetzt beispielsweise, wir wissen noch nicht, welche Kinder Kontakt hatten und das versuchen wir jetzt gar nicht mehr herauszufinden, weil es so wichtig ist, die jetzt alle zu impfen, weil einfach das sozusagen was passieren kann. Aber der Schwierigkeit so hoch ist, dass wir jetzt einfach alle impfen. Das ist auch immer noch ein wichtiger Punkt, was wissen wir schon und basierend darauf, was tut man. Das war jetzt so das kognitive Risiko. Dann gibt es das affektive Risiko. Wie viel Sorgen machen sich Menschen um etwas? Wie häufig denken sie dran? Wie stark befassen sie sich damit? Und das sind so halt die zwei verschiedenen Ebenen der Risikokommunikation. Dieses affektive Risiko ist auch häufig viel mehr durch sozusagen Empathie einzufangen als jetzt so Zahlen und Statistiken. Genau, und wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist starker Fokus auf und was tun wir jetzt, was kann man jetzt tun, was können die Beteiligten tun und wie kann man das denen auch erleichtern, das zu tun oder sich zu schützen.
Du hast ja gerade die Wahrnehmung schon angesprochen. Wie schafft man denn den Spagat zwischen weder zu verharmlosen, noch zu überdramatisieren. Gerade bei solchen doch sehr emotionalen Themen ist es ja nicht immer einfach, die richtige Balance zu finden. Hast du vielleicht Hinweise, wie gute Kommunikation in solchen Situationen gelingen kann?
Also wenn ich sie wirklich hätte, dann müsste die Risikokommunikationsforschung, könnte, glaube ich, einfach einstellen und dann hätten wir alles gelöst. Also da gibt es in der Tat nicht so einen, sozusagen der eine Typ, der dann alles löst.
Aber vielleicht kann man das koppeln an Personengruppen, die besonders gefährdet sind. Also zum Beispiel Tierärzte, Tierärztinnen, Wildtierpflegerinnen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung in der Kommunikation?
Also das zielt ein bisschen darauf ab, dass die Kommunikation natürlich vor allem auf die Leute abzielen sollte, die betroffen sind.
Mhm, ja.
Und wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, dass Ärztinnen mit Patientinnen oder den Tierhaltern der Patientin, falls jetzt ein Tier betroffen ist, kommunizieren, dann gibt es also am Ende ganz simple Tipps auch nochmal, wie Fachbegriffe vermeiden. Ich hatte eben aufgeschnappt ein Gespräch Exitus Letalis und musste ein bisschen schmunzeln und habe mich überlegt, haben wir jetzt über den Tod gesprochen oder nicht? Das ist jetzt natürlich auch hier vielleicht eine andere Zielgruppe als Patientengespräche. Dennoch ist es so, dass häufig viele Patienten einfach fast nur Bahnhof verstehen, weil die Kommunikation sehr schnell ist oder auch mit vielen Fachbegriffen gespickt ist. Also das, wenn immer geht, verhindern. Und dann eben auch diese verbalen und numerischen Formen der Wahrscheinlichkeit zusammen verwenden und eben immer starker Fokus darauf, was kann man jetzt tun und wie können wir das vielleicht auch möglichst erleichtern, jetzt das Richtige zu tun.
Also komplexe Risiken zielgruppengerecht und simpel vermitteln. Kann man das so zusammenfassen?
Möglichst leicht verständlich, ja, und praxisnah. Also eben ging es ja darum, verschiedene Situationen, wie kann eine Fledermaus auf dem Dachboden landen oder im Wohnzimmer wegen der Katze oder was auch immer. Das war alles hier vom konkreten Beispiel ausgegangen. Und da dann zu sagen, okay, und was sollte man konkret in dieser Situation tun? Und das vielleicht idealerweise den Leuten sogar noch erleichtern. Und da gibt es ja ganz viel. Da gibt es diese App, die genannt wurde, Wildtier, SOS, Notfalltelefone und so weiter. Das müssen die Leute halt einfach wissen, das müssen sie kennen. Wenn jetzt in der Tierarztpraxis da Infoflyer aufliegen, umso besser kann man das den Leuten auch einfach einmal mitgeben. Vielleicht befassen sie sich zu Hause nochmal damit, also in die Richtung, genau.
Und genau so gibt es auch Leitfäden unter Fledermausforschern, die gemeinsam mit Kommunikationswissenschaftlern auch einen Leitfaden erstellt haben. Und hier wird auch darauf hingewiesen, dass zum einen soll man natürlich transparent auf Risiken aufmerksam machen, auch betonen, wie man sich verhalten soll, wenn man Fledermäuse findet. Aber gleichzeitig sollte immer wieder auch erwähnt werden, welche wichtige Rolle Fledermäuse im Ökosystem spielen.
Herr Specht, können Sie vielleicht, Sie haben es vorhin schon ganz kurz erwähnt und wir wollten später nochmal drauf eingehen, wenn wir hier vom Faktenwissen sprechen und Ängste zu nehmen. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Können Sie die vielleicht nochmal skizzieren in einem Kontaktfall? Wie sehen wirksame Behandlungsmöglichkeiten eigentlich aus?
Also wenn Sie nach Behandlungsmöglichkeiten fragen, dann muss man sagen, behandeln können wir ja eigentlich alles. Wir können alle Krankheiten, alle Zustände, selbst die infaustesten, also schlimmsten, zum Tode führenden Prognosen, wir können alle Menschen behandeln. Aber wir können oft nicht heilen. Und bei Tollwut muss man ganz klar sagen, heilen ist nicht. Es ist hier tatsächlich eine Behandlung, eine im Wesentlichen symptomatische Behandlung, aber keine ursächliche Behandlung. Das haben wir ja ganz häufig bei Viruserkrankungen. Da haben wir eben nicht so etwas zur Verfügung wie bei Antibiotika, bei Bakterien mit Antibiotika, wenn wir jetzt mal von den Resistenzen absehen. Das ist ja eine tolle Sache, dass man da spezielle Medikamente dagegen hat. Die antiviralen Medikamente sind doch eher handverlesen und, wenn man ehrlich ist, auch nicht so wirklich durchschlagend erfolgreich. Das heißt, wenn eine Tollwutinfektion stattgefunden hat und man tut nichts, dann, also ich meine keine Impfung danach, da kommen wir gleich zu, dann kann man hier nur symptomatisch den Menschen in den Tod begleiten. So brutal muss man das sagen. Es gab mal in 2004 ein Fall, ich glaube, es war auch ein Mädchen durch eine Fledermaus-Tollwut infiziert, in Milwaukee in den USA, da hat man eine bestimmte Kombination von Medikamenten angewandt, unter anderem Medikamente, die man für Langzeitnarkosen benutzt, Midazolam und Ribavirin, also ein antivirales Mittel. Das Ganze ist bekannt geworden als das Milwaukee-Protokoll und ging dann durch die Wissenschaft. Man hat dann damals gesagt, Mensch, super, die haben da was gefunden, wie man jetzt tatsächlich Tollwut, auch wenn sie schon ausgebrochen ist, therapieren kann. Das hat sich leider in den folgenden Jahren nicht wirklich bestätigt. Die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn der Tollwutbiss, also der Biss mit einem oder Kontakt mit dem tollwütigen Tier schon stattgefunden hat, die einzige Möglichkeit ist eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe. Klingt ja ein bisschen komisch, also die Exposition war schon und trotzdem machen wir Prophylaxe. Da hat man den Vorteil, dass das Tollwutvirus ja wandert. Das Tollwutvirus ist ja nicht gleich dort, wo es hin will, nämlich im zentralen Nervensystem im Kopf, sondern es ist ja erstmal dort an der Stelle, an der Eintrittspforte. Wenn man Glück hat, ist diese Eintrittspforte möglichst weit weg vom Gehirn. Deswegen Glück, weil das Virus ja wandern muss. Das wandert entlang der Nerven und die Wandergeschwindigkeit, da gibt es unterschiedliche Angaben. Das kann relativ zügig gehen, aber es braucht doch immer eine Zeit. Vor allen Dingen wandert das Virus auch nicht gleich los. Und diese Zeit, die das Virus braucht, um zum Ort des Desasters zu kommen, also zum Gehirn, kann man nutzen noch für eine Impfung. Die heißt dann eben postexponentielle Impfung. Da unterscheidet man dann zwischen denen, die vorher schon mal geimpft worden sind, weil sie zum Beispiel vielleicht Tierärzte sind oder Förster, Jäger, was auch immer, oder in der Welt mit tollwütigen Tieren im Zoobereich zum Beispiel eher mal zu tun haben. Und solchen, die noch nie geimpft worden sind. Üblicherweise sind die Menschen noch nie geimpft. Ich glaube, ich habe die Zahl mal gewusst, wie viele postexponentielle Impfungen gemacht werden weltweit. Also es ist eine relativ große Menge. Die meisten sind nicht geimpft vorher. Und dann macht man eine aktive Impfung von 5 Impfungen. Und zusätzlich umspritzt man, das wird zurzeit diskutiert, wie sinnvoll das Ganze ist, mit einer passiven Impfung, also Antikörper schon im Bereich der Bisswunde, wenn man das eben genau mitbekommt. Da muss man aber eben zügig sein, je näher der Biss Richtung Kopf geht. Und jetzt denken wir an Kinder, an kleine Kinder, die sind nun mal schlicht und ergreifend nicht so hoch wie Erwachsene. Und wenn Sie jetzt an ein tollwütiges Tier, einen tollwütigen Hund denken, in Afrika kann das auch mal ein Gepard sein, dann sind die Kinder natürlich eher gefährdet, höher gebissen zu werden, auch gerne mal in den Kopf. Und dann ist es sehr schwierig, mit dieser postexponentiellen Impfung noch etwas zu erreichen. Man wird es natürlich in jedem Fall machen, aber besser ist, man kriegt ein bisschen mehr Zeit dadurch, dass der Biss weiter weg vom Gehirn stattgefunden hat. Diese Impfung macht man und damit ist man meistens auf der sicheren Seite. Wenn ich das vielleicht gerade noch erwähnen darf, es gibt ja immer wieder die Frage in der tropenmedizinischen Praxis, in der Reisemedizin, wenn Leute sagen, ja, ich habe davor, nach Indien, nach Afrika oder sonst in Asien irgendwo hinzugehen, was brauche ich denn für Impfungen? Diese Frage kommt immer und immer wieder. Und die Tollwutimpfung steht da manchmal an, manchmal weniger. Entscheidend ist nicht, dass jeder geimpft ist, wer da hingeht, sondern entscheidend ist natürlich die Reiseanamnese. Also was macht denn der Mensch dort? Der Klassiker ist immer der Rucksacktourist. Also sagen wir mal, ich mache es mal ganz praktisch, jemand, der in der Schule, vielleicht die Schule jetzt gerade fertig hat und möchte 3 Monate oder ein halbes Jahr nach Indien, so als Rucksacktourist. Ist außerdem sehr tierlieb und kommt eigentlich kaum an jungen, kleinen Hunden oder Katzen vorbei. Wenn ich so jemanden vor mir habe, dann weiß ich ganz genau, das ist ein Kandidat für die Tollwutimpfung, weil das Risiko ist einfach zu groß. Prävention ist natürlich auch, sich vorher, wenn ich Kontakt mit so einem Tier habe, zu überlegen, besteht hier ein Risiko oder nicht. Sie hatten es schon erwähnt, bei den Fledermäusen heißt das ganz klar, die entsprechenden Handschuhe tragen. Und bei den Kontakten, wo man eben nicht mehr so richtig dran denkt, bei den süßen kleinen Welpen irgendwo in Asien oder Indien, immer im Hinterkopf haben, hier besteht tatsächlich ein Risiko. Auch das gehört zur Prävention dazu.
Mhm. Super, Frau Jenny, Sie wollten sich nochmal zu Wort melden.
Ja, genau. Also ich möchte nur Herrn Specht einmal ergänzen. Und zwar sind wir jetzt beim Thema Impfen ganz grundsätzlich schon vor der Pandemie, aber besonders seit der Pandemie, ja, in einer Situation, wo die Impfkommunikation sich so ein bisschen erschwert hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und die Leute schützen sich besonders dann vor einem Gesundheitsrisiko, wenn sie glauben, dass das auch was bringt. Sprich, sie lassen sich besonders dann impfen, wenn sie glauben, dass die Impfung wirksam ist, dass sie sicher ist auch, also dass sie nicht die Impfung wahrnehmen als etwas, das sie am Ende dann kranker macht, als sie vorher waren. Wenn ihnen der Schutz leicht fällt, also wenn man einfach leicht an die Impfung rankommt beispielsweise und wenn er auch nicht so teuer ist, also diese 3 Dinge, halte ich das für wirksam und sicher und wie einfach fällt mir das, mich impfen zu lassen, wie teuer ist es? Und diese Punkte sind in der Impfkommunikation, werden die halt immer wichtiger, sind seit der Pandemie immer wichtiger geworden, gerade auch, wenn es darum geht, die Impfung ohne Exposition zu machen. Also einfach, weil man eben verreist beispielsweise. Dann gibt man halt was in seinen Körper rein, das man auch nicht haben könnte, um sich vor was zu schützen, was vielleicht eintritt. Und da kommt dann eben genau diese Kommunikation mit rein, dass die Schutzmaßnahmen, also die Impfung für wirksam gehalten werden muss. Und wir können leider nicht mehr davon ausgehen, dass Impfungen grundsätzlich als wirksam wahrgenommen werden. Das muss man dann an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer erklären und immer auch im Sinne von, und die Impfung ist sicher. Also die Impfung macht mich nicht krank. Das ist ja auch heutzutage eine Sorge vor vielen Leuten. Das wollte ich nur einmal noch ergänzen.
Mhm. Vielen Dank, super. Miriam, dass du hier noch einmal so klar betont hast, wie wichtig Impfungen sind und wie entscheidend es ist, Menschen dafür zu sensibilisieren und zu ermutigen. Herr Dr. Specht hat ja gerade auf das individuelle Risiko hingewiesen. Professor Ulrich, wie weit verbreitet ist Tollwut denn bei Fledermäusen? Also muss ich mir Gedanken machen bei jeder Fledermaus, die ich sehe? Oder wie verbreitet ist Tollwut aktuell bei Fledermäusen in Deutschland bzw. in Europa?
Also wir können sagen, dass hier für Europa und Deutschland, da gibt es ein paar Zahlen aus älteren Totfundmonitoring-Studien, wo man jetzt unterscheiden muss, welche Tiere hatten Kontakt mit Virus. Das kann man über serologische Reaktionen feststellen, also die Entbildung von Antikörpern, oder bei wie vielen Tieren kann letztendlich das Virus selbst nachgewiesen werden. Das ist wahrscheinlich der einfacher zu verstehende Fall. Aus den Totfundmonitoring-Untersuchungen, wo also verstorbene Tiere untersucht werden, das ist auch das, was wir gerade machen, auf ihre Todesursache hin, da kann man davon ausgehen, dass bis zu 1% der Fledertiere in Europa dann entsprechende Tollwutviren in sich tragen und wahrscheinlich auch an denen verstorben sind. Es gibt aber auch Seroprävalenzen, die weit darüber hinausgehen. Es gibt jetzt zum Beispiel aus Spanien eine Untersuchung, die zeigt, dass dort 20-30% der Fledertiere Antikörper in ihrem Blut tragen gegen Tollwutviren. Das heißt, sie müssen sich in ihrem Leben irgendwann einmal mit einem solchen Virus auseinandergesetzt haben. sind aber dann an der Infektion nicht gestorben, sondern haben diese überlebt. Ob sie krank geworden sind oder so, das weiß man bei Wildtieren natürlich gar nicht. Vielleicht waren sie einfach inapparent infiziert und haben dann einen entsprechenden Antikörperspiegel aufgebildet. Das ist ähnlich wie wenn ich jetzt zum Arzt gehe und bekomme dann eine Impfung gegen Tollwutvirus verpasst, dann werde ich auch in den nächsten Wochen Antikörper ausbilden und habe dann einen schützenden Antikörperspiegel. Und genau das Gleiche kann man dann bei diesen Fledertieren dann auch teilweise feststellen.
Gibt es denn aus deiner Sicht langfristige oder nachhaltige Ansätze, um Tollwut in Populationen dauerhaft zurückzudrängen oder vielleicht sogar zu eliminieren? Es wird ja auch immer wieder die Frage diskutiert, ob zum Beispiel eine Immunisierung von Wildtieren künftig eine Rolle spielen könnte. Wie schätzt du solche Ansätze ein und was wäre aus deiner oder aus der wissenschaftlichen Sicht realistisch machbar?
Es hat sich ja letztendlich rumgesprochen, dass die Entwicklung einer Oralvakzine vor langer, langer Zeit einer der Grundpfeiler war dafür, dass wir die Tollwut bei Füchsen und bei Hunden letztendlich in Deutschland losgeworden sind. Und auch die Vakzinierung von Hunden in Afrika und Asien ist einer der Grundpfeiler, der dazu führen kann, dass die Tollwut weitgehend zurückgedrängt werden kann. Das ist billig, das ist einfach zu machen, die Tiere zu impfen. Und da gibt es was ganz Neues, was die Fledertiere angeht. Das habe ich gerade erst gelesen, eine Studie von Kollegen aus Peking über Ecological Vaccination, a Strategy to Prevent Zoonotic Spillover from Bats. Und die Arbeitsgruppe hat tatsächlich ein rekombinantes Virus entwickelt, also ein Vesicular Stomatitis Virus. Das ist ein verwandtes Virus, auch aus der Familie der Rhabdoviridae, und hat damit über Mücken, die infiziert waren, Fledertiere geimpft. Das ist wirklich ein komplett neuer, interessanter Ansatz, den man mal verfolgen sollte. Das gleiche Impfvirus hat auch über eine orale Aufnahme ganz gut funktioniert. Da ist bestimmt für einen Freilandversuch noch vieles vorher zu reden, weil es sich um genetisch modifizierte Organismen handelt. Das müsste man mal in einem separaten Podcast besprechen, ob man so etwas machen kann. Aber vom Prinzip her, da ist einiges möglich, wo wir vielleicht zukünftig sowohl die Tiere als auch die Menschen dann nachgeschaltet effektiv schützen können.
Super spannend. Also da wäre auf jeden Fall ein weiterer Podcast notwendig. Da wird mich auch zur Arbeit mit rekombinanten Viren auch die Wirtsspezifität noch interessieren. Also da gibt es auf jeden Fall noch Gesprächsstoff genug.
Wir haben ja jetzt viel über Risiken und die menschliche Gesundheit gesprochen. Ganz am Anfang hatte ich aber auch schon kurz die ökologische Rolle der Fledermäuse angesprochen. Und genau darauf würde ich jetzt gerne noch einmal zurückkommen und nochmal Frau Professor Straker ins Spiel bringen. Tanja, du hast dich ja intensiv mit der Rolle von Fledermäusen im Ökosystem beschäftigt. Vielleicht könntest du nochmal kurz zusammenfassen, welche Bedeutung Fledermäuse denn für die Natur insgesamt, aber auch indirekt für uns Menschen haben.
Ja, danke, Amelie. Jetzt darf ich nochmal meine Fledermaus-Schutzkappe aufsetzen und genau, wir reden natürlich davon, dass Fledermäuse sehr wichtig sind für unser Ökosystem, eine große ökologische Bedeutung haben. Zum einen liegt es dran in ihrer Ernährung. Also Großteil der Fledermäuse sind insektivor, ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Und wir reden auch davon, dass eine einzelne Fledermaus pro Nacht ungefähr 600 bis 1000 einzelne Insekten fressen kann. Also es ist einfach eine große Menge an Insekten pro Nacht fressen kann. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, eine Fledermaus jagt sehr viele Insekten pro Nacht und frisst auch alles von Nachtfalten bis zu Stechmücken, dann reden wir davon, dass sie einfach auch Schädlingsinsekten regulieren. Also wir reden immer davon, dass Fledermäuse richtig nützlich sind bei der, in Anführungszeichen, Schädlingsbekämpfung, wenn es um Insekten geht, Insekten in der Landwirtschaft, aber auch Insekten, welche beispielsweise auch Krankheiten übertragen können. Und dann gibt es aber auch Fledermäuse, vor allem in tropischen Gebieten, die sich von Samen, Nektar und Pollen ernähren. Und die sind sehr wichtig auch bei der Bestäubung, Samenverbreitung, richtig Renaturierung auch von Wäldern, sprechen wir davon. Und also einfach, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, ohne Fledermäuse hätten wir nicht nur mehr Schadinsekten, sondern auch weniger stabile Ökosysteme und letztendlich vielleicht auch ökonomische Nachteile. Und nicht zuletzt möchte ich auch noch die kulturellen und vielleicht auch gesellschaftlichen Dimensionen kurz ansprechen. Fledermäuse haben uns ja schon seit jeher auch fasziniert, auch wenn wir schon ins Mittelalter denken. Oder wir haben auch Figuren wie Batman oder Dracula. Und gleichzeitig haben es auch einige Städte mittlerweile geschafft, dass sie das Erleben von Fledermäusen so richtig in ihren Ökotourismus eingebaut haben, also zu richtigen Naturerlebnissen gemacht haben. Es gibt zum Beispiel eine Brücke in Austin, Texas, die Congress Avenue Bridge. Darunter leben 1,5 Millionen Mexican Free-Tailed Bats. Und die fliegen nachts sozusagen gemeinsam aus. Und dann ist sozusagen, man sieht eigentlich über eine Stunde hinweg einfach nur diesen Ausflug von Fledermäusen. Und es hat sich diese Stadt zunutze gemacht. Und rings um diese Brücke haben richtige Hotels sich auch aufgebaut. Und es kommen Touristen und schauen sich einfach diesen Ausflug der Fledermäuse an. Und es ist zu einem richtigen Ökotourismus geworden. Also ich würde sagen, Fledermäuse faszinieren, interessieren uns einfach auch.
Wir haben ja jetzt auch viel über Schutzmaßnahmen bei Menschen gesprochen. Also die Impfung ist eine Schutzmaßnahme für die Übertragung von Tollwut. Aber wie sieht es denn mit Schutzmaßnahmen für Fledermäuse und deren Lebensraum aus?
Du meinst den Schutz oder die Imageaufbesserung?
Oder beides. Das hängt ja oftmals zusammen.
Zu Drohungen für Fledermäusen gab 2019 ein großes Review, wo Forscher auch zusammengetragen haben, was sind die Hauptrisiken der globalen Fledermauspopulation. Und unter den Top 5 war also der erste Platz mit großem Abstand, war einfach die Zerstörung und Veränderung von Lebensräumen, sei es durch intensive Landwirtschaft und Abholzung. Darauf folgte vor allem in Tropengebieten wieder das Jagen oder Sammeln von Fledermäusen. Und es findet sich aber auch immer wieder als Bedrohung die Störung in oder die Zerstörung von Fledermausquartieren, wie zum Beispiel auch bei uns Wochenstuben, Winterquartiere sind ja sehr stark geschützte Quartiere auch. Aber das bedeutet sozusagen, wenn diese nicht geschützt wären bei uns, dann hätte das auch einen negativen Einfluss auf Fledermauspopulationen. Und zusammenfassend, effektiver Fledermausschutz würde bei uns vor allem natürlich auch bedeuten Lebensraumschutz, Quartierschutz, Sicherung alter Baumbestände bis hin zu fledermausfreundlichen Sanierungen auch an Gebäuden oder einfach auch, dass man diese globalen Entwicklungen wie Landnutzungswandel und Energiewende auch mitdenkt, dass man sozusagen auf diesen mehreren Ebenen denkt, lokalen Fledermausschutz, aber auch globalen Entwicklungen mitdenkt, auch dann, um Fledermauspopulation langfristig zu stabilisieren.
Vielen, vielen lieben Dank für diese vielen spannenden, unterschiedlichen Perspektiven in die Runde erstmal. Wir haben ja jetzt gehört, wie man sich schützen kann, falls man eine Fledermaus findet, falls man Kontakt gehabt haben sollte, dass man vor allen Dingen präventiv an die Tollwutimpfung denken sollte. Und vor allen Dingen geht es, glaube ich, darum, Fledermäuse als bedrohte Tiere zu betrachten und sie vor allen Dingen zu schützen und ihnen Schutzräume auch bei uns hier zu bieten. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz schöner Schluss unseres Podcasts, dass wir das mitnehmen, für die Fledermäuse zu sprechen. Und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei dir, Amelie, dass du heute mit deiner Expertise und deinem Know-how auch zu dem Fallbeispiel mit dabei gewesen bist bei diesem Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Frau Stracker, Frau Jenny, Herr Specht und bei Herrn Ulrich und möchte mich jetzt schon mal verabschieden. Herzlichen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und freue mich auf Sie bei einer der nächsten Episoden von Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Und ich übergebe an dich nochmal, Amelie.
Ja, vielen Dank nochmal, dass es möglich war, hier mit dir zusammen diesen Podcast zu gestalten und diese doch sehr vielfältigen Seiten anzuhören. Genau, und freue mich auf weitere Zusammenarbeit in der Zukunft.
Herzlichen Dank Ihnen allen.
Dankeschön.
Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss. Und nicht vergessen, Impfungen schützen.